So, meine Damen und Herren, darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Nochmal ganz kurz ein kleiner Rückblick, noch ein ganz kleiner Teil von der Farbe. Wir hatten das letzte Mal vergleichsweise ausführlich die CEE-Farbmetriken besprochen. Wir erinnern uns daran, die CEE-Primärvalenzen, also CEE-Rot, CEE-Blau, CEE-Grün, waren willkürlich, aber zweckmäßig gewählte Linien aus einer bestimmten Lampe. Man hätte auch andere nehmen können, aber das war damals verfügbar. Die Originalsysteme, also CEE, XYZ, das haben wir ja hergeleitet, Groß XYZ, werden dann in verschiedenen Varianten modifiziert, bleiben aber immer die Koordinaten, Farbkoordinaten dreidimensional. Also da gibt es dann das Groß Y, Klein XY, da gibt es dann CE, L-Stern, A-Stern, B-Stern, da gibt es L-Stern, U-Stern, V-Stern und so weiter. Das wurde immer mit bestimmten Zielsetzungen gemacht. Hier unten Gleichabständigkeit, hier Darstellung von Farbe in einer Ebene, Extraktion gewissermaßen der Helligkeit, also alles auf ohne Helligkeit dargestellt und dergleichen mehr. Zur Farbabstandsbestimmung dann, das heißt irgendwo zwei Farbwerte, welchen Abstand haben die, da einen numerischen Wert, da haben wir Metriken speziell entwickelt und diese Metriken sind eben so konstruiert, dass sie mit der subjektiv empfundenen Farbabstand zumindest näherungsweise zusammenhängen. Sie erinnern sich daran, die sogenannten McAdams-Ellipsen, die in Größe und Ausrichtung, genau andersrum, hier unten sind sie klein, verschieden waren, dass man die transformieren wollte, dass in etwa Kreise entstehen. Und das gelingt, dazu dann noch eine nichtlineare Transformation, insbesondere der Helligkeit. Und wir haben eben hier L-Stern, A-Stern, B-Stern oder U-Stern, V-Stern. Gut. Was bleibt? Noch ein paar konkrete Farbsysteme und da auch für Sie zur Information, was ist da konkret festgelegt? Ja? Zum Beispiel in Videosystemen. Videosysteme sind Fernsehsysteme, wo die Leute aber relativ früh genau beschlossen haben, wie das auszusehen hat. Schließlich möchte man erreichen, dass das empfangene Fernsehbild auf jedem Monitor gleich aussieht. Okay. Und damit das so ist, muss man irgendwelche Geräte kalibrieren, sagt man. Und zur Kalibrierung nötig sind, wir erinnern uns, im CEE in der Farbnormtafel dargestellt, also hier unsere berühmte Schuhsohle da, da dargestellt unsere Primärvalenzen, wo auch immer die liegen. Das können wir durch XY-Werte angeben genau. Da drin sind die darstellbaren Farben mit positiven Koeffizienten. Kommen wir auch heute nochmal drauf. Okay? Das heißt, alle Farben, die hier in diesem Dreieck sind, können wir darstellen. Und was brauchen wir jetzt zur Kalibrierung? Wir möchten ja, dass wenn wir ein zweites System haben, das vielleicht hier einen Primärwert hat, hier einen Primärwert, hier einen Primärwert, dann wollen wir, dass zumindest ein Großteil der Farben gleich dargestellt wird. Und die Frage ist, welche Werte müssen wir oder was brauchen wir dazu an Angaben? Als Angaben brauchen wir die Koordinaten der Primärvalenzen, die XY-Koordinaten. Was wir noch brauchen, ist der Weißpunkt. Das heißt, wo ist eigentlich weiß? Und wann entsteht Weiß? Bei welchem RGB-Wert? Wann ist Weiß? Weiß, und da möchte ich gerne einen RGB-Wert haben. 255, ja, aber ist ja nur ein Wert. Also genau, alles gleich. Die Summenfarbe bei der additiven Farbmischung ist Weiß. Und entweder schreiben wir 255, dann als Oktett, ja, oder wir schreiben einfach 1, 1, 1. Das sind Anteile, ja? Okay, das ist Weiß. Das heißt, wir müssen wissen, wo Weiß liegt. Und das kann man einstellen an jedem Monitor. Also nicht typischerweise vom Programm aus, manchmal auch, ja, mit dem Rechner. Aber man kann es einstellen dadurch, dass man hier die Helligkeit von RGB verändert. Das ist ja eine einzelne Helligkeit. Und wenn ich das verändere, verschiebt sich der Weißpunkt hier in einem bestimmten Bereich und man wird das immer so verschieben, dass es ja, nach irgendwelchen Kriterien, dass es für mich gut aussieht oder für einen anderen. Auf jeden Fall brauche ich diese Weißreferenz, das heißt den Weißpunkt. Und zwar brauche ich da die Farbe, das ist wieder ein XY-Wert, das wird in etwa bei 0,33 liegen. Und hier auch gleich 0,33, kann aber verschoben werden. Ja? Und ich brauche die absolute Helligkeit. Das können zum Beispiel 300 Candela pro Quadratmeter sein. Und das ist dann der Kalibrierungswert für dieses Y. Und der Punkt, die Farbe, ist das jetzt ein rötlicheres Weiß, oder ein bläulicheres Weiß, wird durch die XY-Werte da gegeben. Okay. Und dann ist es möglich, einfach diese Eckpunkte zu transformieren. Dann gibt es leider ein paar Probleme. Das heißt, man muss sich natürlich überlegen, was passiert jetzt, wenn ich hier Werte von da nach da verschiebe. Weil die kann ich ja nicht darstellen mit diesen neuen Primärvalenzen. Was mache ich da eigentlich genau? In welche Richtung verschiebe ich das? Wie löse ich das algorithmisch? Und das ist durchaus ja nicht ganz trivial. Gut, das war die Kalibrierung. Und jetzt ein paar typische Angaben. Das müssen Sie nicht auswendig lernen. Aber in der Computergrafik werden wir diese Angaben immer ohne Gamma-Vorverzerrung machen, ohne diese technisch motivierte Verzerrung, nichtlineare Verzerrung der Videosignale. In den Videosignalen aber einfach aus Einfachheitsgründen, weil man alle Signale verzerren wollte, vorverzerren, benutzt man da die vorverzerrten Werte und dann schreibt man eben nicht R, sondern R'. Okay, aber das ist so eine Konvention in Videosystemen. Was ansonsten rauskommt, ist, dass in allen Videosystemen Folgendes gemacht wird. Ich berechne mir aus den RGB-Werten ein Y-Wert, also eine Helligkeit, und etwas, was ich dann zum Beispiel CB nenne oder U und V nenne. Dieses U und V hat nichts und gar nichts zu tun mit dem CEE L-Stern, U-Stern, V-Stern. Das ist nur der gleiche Buchstabe, also das nicht durcheinander werfen. Und dieses nennt man dann Farbdifferenzsignale. Das sind die eigentlichen Farbdifferenzsignale und das ist die Helligkeit. Denn natürlich wollte man damals bei der Einführung des Fernsehens auch erreichen, dass die Leute, die nur Schwarz-Weiß-Fernsehen hatten, auch noch weiter Schwarz-Weiß gucken konnten. Deshalb konnte man auch nicht RGB übertragen. Es gibt noch ein paar andere Details, warum, wie sich das motiviert, aber das war der Hauptgrund. Gut. Und dann die hier die nochmal die Vorverzerrung der Gamma-Signale und dann die konkreten Festlegungen. Da sieht man jetzt für die Rot-, Grün- und Blau-Signale zum Beispiel X- und Y-Wert, ganz genau angegeben, wie ich es hier schon gemacht habe. Da sieht man dann die Luminanzfunktion. Und die Luminanzfunktion, zumindest eine Grobvariante, die sollten Sie sich schon merken. Das ist in etwa, ja, 0,3 mal Rot plus 0,6 mal Grün plus 0,1 mal Blau. So, das ist etwas, das sollte man in etwa im Kopf haben. Ja, und jetzt hier in den Normblättern ist das dann ein bisschen genauer angegeben, was weiß ich, das ist unwichtig. Und hier werden jetzt nicht CR, CB oder U und V berechnet, sondern hier nennt man es I und Q. Aber das sind alles nur Gleichungen, lineare Transformationen der Eingangs-RGB-Werte. Aber nochmal, in Fernsehsignalen werden da reingesteckt die Gamma-vorverzerrten Werte. Gut. Bei PAL sieht das ein bisschen anders aus, das klassische deutsche Fernsehen, Farbfernsehentwicklung. Aber die Luminanzfunktion zum Beispiel, die hat man erhalten. Man berechnet nach exakt derselben wie beim amerikanischen Fernsehen diese Luminanz und berechnet dann für die Chrominanzfunktion einfach hier die Subtraktion. Ich stelle das lieber wieder den Zeiger ein, wie hier angegeben. Wahloption sichtbar. Hier als B minus Y oder R minus Y. Also das ist so eine typische Berechnungsweise. Erinnern Sie sich noch, woher kommen diese Werte wohl grob? Haben Sie da irgendeine Vorstellung, was der Hintergrund da sein könnte? Das ist ja ein Helligkeitssignal, also soll unsere Hellempfindung ansteuern. Ja? Ganz genau. Es kommt daher, und zwar, ich habe gesagt, schon in der Retina, ja, beginnt die Verarbeitung und da werden auch in der Retina Farbdifferenzsignale gebildet. Ja? Und vielleicht erinnern Sie sich daran, wie das war. Rot wurde plus Blau, Rot plus Grün wurde gerechnet. Und das wurde zur Hellempfindung, als ganz einfaches Modell, ja, als sehr, sehr stark vereinfachtes Modell. Und das sehen Sie auch hier in dieser Gleichung, Rot, natürlich nicht hier mit 0,5, sondern jetzt entsprechend genauer gerechnet, nicht so ein einfaches Modell mit 0,3 und Grün mit 0,6. Und die Hellempfindungskurve, daran können Sie das auch sehen, wenn Sie das über Lambda auftragen, über die Helligkeit, die helle Empfindungskurve ging etwa von 0, hat die etwa so eine Kurve. Und wo war der Peak? Der war bei Grün. Ja? Das heißt, Grün liefert am meisten zur Helligkeit. Rot, dann hier hinten, weniger, also 0,3. Sagen wir mal hier, wäre dann Rot. Wobei das hier jetzt wirklich Spektrallinien sind, während das hier keine Spektrallinien sind, sondern unsere Primärvalenzen. Okay, war ja nur beim CEE-System, dass man auch Spektrallinien zur Messung genommen hat. Während in einem Monitor habe ich ja keine Spektralfarben, sondern reale Farben und liege deshalb auch innerhalb dieser Schuhsohle und nicht am Rand. Okay. So und so ergibt sich das. Diese Luminanzfunktion, die ist in etwa überall gleich. Grob 0,3 plus 0,6 plus 0,1 blau und 0,3 rot entsprechend. So, und das sind jetzt modernere Definitionen. Das ändert sich immer wieder noch ein bisschen. Hier hat man jetzt wieder die Luminanzfunktion, wieder genau dieselbe, aber ein bisschen andere Phosphore, wenn wir da nochmal hingucken, das war, oder haben wir, ne, ich habe sogar dieselben Phosphore. Ah, wundert mich. Okay. Ach so, da wurde die Definition wie bei Pal übernommen, hier an dieser Stelle erst. Ja. Die wurde dann nochmal modifiziert und da sieht man jetzt, dass man ein bisschen andere Werte hier hat. Hier ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr und beim Blau auch noch mal ein bisschen weniger. Aber aufgepasst, hier sind es nicht die vorverzerrten Werte, sondern die linearen Werte. Aber das sind Details, das müssen Sie auf keinen Fall auswendig lernen. Wichtig ist, was muss bekannt sein, damit man einen Monitor kalibrieren kann? Das sind die Primärvalenzen und das ist der Weißpunkt. Ja? Weil ich möchte ja nicht, dass auf dem einen Fernseher, oder auf dem einen Monitor das Weiß sehr blau aussieht und auf dem anderen sehr rot. Und das sind die Gründe, warum ich das brauche. Ganz streng genommen, aber so weit gehen wir nicht, brauche ich auch noch den Schwarzpunkt. Was kann man sich jetzt vielleicht unter Schwarzpunkt vorstellen? Sehen Sie sofort, wenn Sie mal Ihren Monitor, also das Gerät laufen lassen und dann das gesamte Licht ausmachen, dann ist der nicht schwarz. Der ist ein bisschen hell. Ja? Und das müsste man auch noch wissen, denn auch das gehört ja zur Bilddarstellung. Aber meistens unterschlägt man das und sagt, okay, das ist richtig tief schwarz. Aber ein LC-Display kann auf keinen Fall echt schwarz darstellen. Weil so dicht schließen die Kristalle nicht, die Flüssigkristalle. Gut, soweit dieses. Und jetzt kommen wir noch zum ganz kleinen Thema, nämlich, Sie alle kennen das, Sie wollen Farbe einstellen am Display. Welche Modelle nehmen Sie da am besten? Wir haben ja eine ganze Menge kennengelernt. Sind die geeignet oder welche sind geeignet? Da kann man nur sagen, das, was am besten geeignet ist, ist das, was unserer Wahrnehmung entspricht. Und wir haben uns ja hergeleitet, die Wahrnehmung teilt wirklich auf etwas in Y. Also wir nehmen Helligkeit wahr. Und zwei weitere Größen nehmen wir wahr, nämlich den Farbton und was noch? Was wir jetzt wirklich wahrnehmen, das wird erst später errechnet, nicht in der Retina. Die Helligkeit wird ja schon in der Retina errechnet, Farbton und Farbsättigung. Und diese Begriffe sollten Sie auch nicht durcheinander werfen. Das nennt man dann, dieses beiden zusammen nennt man Farbart. Und diese Farbart wird genau in Fernsehsystemen abgebildet auf die Farbdifferenzsignale, denn die Helligkeit bleibt da ja auch. Das sind die Größen, die die Menschen intuitiv, weil sie so wahrnehmen, benutzen würden, um zum Beispiel beliebige Farbplättchen zu sortieren. Also gibt man die Aufgabe, sortiere die, kommt mehr oder weniger bis auf kleine Nuancen jeder von Ihnen zu demselben Ergebnis. Er wird sie nach Helligkeit sortieren, er wird sie nach Farbton sortieren und Farbsättigung. Okay. Wenn Sie jetzt sortieren auf dem Tisch, geht natürlich immer nur zweidimensional. Im Prinzip werden die Leute das so machen. Es gibt zig Versuche. Und weil wir das so wahrnehmen, ist das eigentlich auch das System, in dem man am besten Farben auswählen kann. Denn da sehen Sie sofort, okay, die Helligkeit muss reduziert werden oder es muss ein bisschen verweißlicht werden, ein Pastellton eingestellt werden. Das wäre dann die Farbsättigung. Ja? Oder, naja, das ist eben kein Rot, kein reines Rot, sondern eher ein Rot-Gelb, ein Rot-Orange. Dann müssten Sie den Farbton verändern. Das kann jeder sofort sehen. Während, wenn ich Ihnen eine Testfarbe hergebe, irgendeine beliebige und Ihnen drei RGB-Einsteller zur Verfügung stelle, da werden Sie wirklich Schwierigkeiten haben, auch nur näherungsweise daran zu kommen. Sie werden sehr, sehr lange hin und her stellen. Ich glaube, das leuchtet ein. Je stärker wir uns hier an der Wahrnehmung orientieren, weil so empfinden wir es, ja, umso einfacher ist die Einstellung dann auch. So, und das ist der Grund, warum man dann sehr, sehr viele Methoden benutzt hat. Wir kennen ja eigentlich schon recht gute Approximationen, also das wären wirklich sehr, sehr gute Approximationen schon. Aber auch das YXY könnte man benutzen. Aber aus historischen Gründen, warum auch immer, haben die Leute sich was anderes überlegt. Und zwar etwas, was man zum Beispiel HLS nennt. H steht dann für U und das ist der Farbton. L steht für Lightness, das ist die Helligkeit, und S steht für Saturation. Und warum hat man das so gemacht? Weil man nicht so komplizierte Umrechnungen haben wollte, sondern einfachere Umrechnungen. Okay? Und die Idee ist folgende. Stellen Sie sich vor, einen Würfel, und das dürfen wir ja durchaus als Modell für das RGB-System betrachten, also hier ist der R-Wert aufgetragen, hier ist meinetwegen der Grün-Wert aufgetragen und hier ist der B-Wert aufgetragen, jeweils zwischen 0 und 1. Wenn Sie das variieren, sind Sie irgendwo innerhalb dieses Würfels. Okay? Was ist jetzt der Trick, um zu Näherungswerten zu kommen? Ist die Idee, okay, ich gucke diesen Würfel an, entlang der einen Hauptdiagonalen, also so diagonal durch den Würfel. Hier der Würfel und dann diagonal dadurch, durch die Hauptdiagonale. Welche Farben liegen auf dieser Hauptdiagonalen? Welche Farben liegen im Ursprung? Meinetwegen, wenn das hier der Ursprung ist, alles auf 0 gestellt, R gleich G gleich B gleich 0 ist Schwarz. Okay. R gleich G gleich B gleich 1, hatten wir eben schon, ist weiß. Was liegt jetzt auf dieser Hauptdiagonalen durch den Würfel? Grautöne. Alle Grautöne. Okay. So. Das ist ja schon mal gut, wenn da alle Grautöne sind und da rundherum, Sie müssen sich jetzt wirklich vorstellen, Sie gucken so auf den Würfel drauf, da liegen dann alle farblichen Töne. Ja, auf dieser Achse liegen alle unbunten Töne oder unbunten Farbe. Ja, das ist nicht meine mangelnde Sprachfähigkeit, dass ich das jetzt unbunt nenne. Das ist halt so üblich. Also alle Grauwerte, das sind die Unbuntwerten. Die liegen genau in dieser einen Richtung und herunterum die Farben. Und wenn man sich das jetzt genau überlegt, dann liegen die Farben so, dass man, wenn Sie auf einen Würfel schauen, das dürfen Sie getrost mal zu Hause ausprobieren, ich möchte das jetzt nicht mit diesem Kasten machen, doch, ich mache es mit dem Kasten, aber ich mache ihn zu vorher. Also, okay. Sie gucken jetzt entlang dieser Hauptdiagonalen, so, da wissen Sie, okay, also von dem Punkt zu dem Punkt. Was sehen Sie sonst noch? Wenn Sie jetzt wirklich, ich kann mich ja nur noch auf einen ausrichten, also jetzt auf Sie, Sie gucken entlang dieser Diagonalen, dann sehen Sie hier eine geometrische Figur, ja, und hier eine geometrische Figur. Und wenn das jetzt kein Quader ist, sondern ein Würfel, was würden Sie dann sehen? Eben nicht, sondern, hey, Sie haben noch nie mit dem Würfel gespielt, oder? Ja, Sie gucken entlang der, Sie drehen den Würfel so, dass Sie entlang der Hauptdiagonalen gucken, durch den Würfel durch. Was? Parallelogramme nicht. Sehen Sie mal, was Sie hier lernen. Da können Sie, das haben Sie doch alles schon gemacht oder noch nie einen Würfel in der Hand gehabt. Sich nie überlegt, was Sie dann eigentlich sehen. Schon in der Perspektive müssten Sie das ja sagen, okay, was sehe ich denn dann eigentlich? So was sehen Sie. Auf die Ecke eines Würfels geguckt, Sie sehen ein Sechseck. Könnte man nie drauf kommen, ne? Aber wäre eine tolle Prüfungsfrage, oder? Ganz einfach. Ich weiß die Antwort und gucke, ob Sie die auch wissen. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwer vorstellbar, aber es ist so, gucken Sie entlang einer Diagonale, sehen Sie genau dieses Sechseck. Und jetzt können Sie sich auch anschauen, da nehmen Sie jetzt diesen Farbwürfel wieder her, mit dem RGB, was tritt denn da auf? Dann ist das eine ist rot, das andere ist grün, das ist blau und dazwischen orange, cyan und hier unten magenta. Das ist einfach den Würfel richtig angeschaut. So, und dann jetzt kann man anfangen zu spielen und sagen, so eine blöde Sechseck-Rechnerei, das mag ich nicht. Jetzt gehe ich her und mache da einen Kreis raus. Ja? Gut, dann haben Sie einen Kreis gemacht und dann geht die eine Spitze, dann wird quasi aus dieser Sechseckpyramide, die da ist, würde dann ein Doppelkegel. Ein Kegel, der gegen schwarz geht, ein Kegel, der gegen null geht. Und das ist eine ganz einfache Approximation der Helligkeit der Farb. Was ist das? Das ist der. Diese Farben, die hier stehen? Genau. Hier ist die Sättigung und das ist der Farbton. Tut mir leid, ich habe die Begriffe nicht erfunden. Farbton, Farbsättigung, das genau tritt hier auf und kann man da sehen. In dem normalen Würfel. So, und jetzt können Sie ein bisschen hergehen und rechnen und dann sagen die Leute, okay, so sieht das aber irgendwie ein bisschen blau, ein bisschen blöd aus von dieser Pyramide, da einen Kreis drum gemacht. Ich verschiebe das noch, ich verschiebe das so, dass es so hier liegt, wie hier angegeben, und meistens ist bei 0 Grad rot. Okay, muss nicht sein. Und jetzt können Sie mit geometrischen Kenntnissen hergehen und können für wirklich beliebige RGB-Werte hier entsprechende HLS-Werte ausrechnen. Ja? Rein geometrisch transformieren. Also gar nichts Aufwendiges dabei. Ich glaube, ich habe es gar nicht angegeben. Okay, gibt noch ein paar weitere Varianten dann. Sie müssen noch festlegen, was ist 0 und was ist 1. Helligkeit wird zwischen 0 und 1 angegeben. Und dann die Farbsättigung. Auch kann höchstens einen Wert von 1 erreichen. Auf dem Kreis dann. Das sind alles ganz grobe Approximationen. Was mir nur wichtig ist, ist, dass Sie verstanden haben, wie das entstanden ist. Jetzt die wirkliche Transformation anzugeben, könnte man in der Übung machen. Würden Sie sich aber wahrscheinlich die Finger ein bisschen dran verrenken, also sich das selber zu überlegen, das guckt man dann nach. So, und da kommt man dann entweder zu einer Doppelpyramide, zu einem Doppelkegel, wenn man den Kreis gewählt hat, oder wenn man jetzt nochmal brutaler hergeht, kommt man zu einem Zylinder, dann sagt man, okay, das ist gar kein Kegel, sondern das ist ein Zylinder und so weiter. Das sind aber alles Approximationen des RGB-Systems und entsprechend einfach eigentlich umzurechnen. Das herzuleiten ist nicht so ganz einfach, aber das Umrechnen dann ist relativ einfach. Jetzt aber eine Warnung. Es wird oft vorkommen, jetzt schon in der nächsten Sitzung, dass wir zwei Farben interpolieren wollen. Ja? Das heißt, dass wir hier ein Rot haben und hier meinetwegen ein Grün haben. Und dann ist die Frage, drei Werte dazwischen, Wie interpoliere ich das? Ja? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Werden Sie gleich sehen, wenn wir zum Rastern kommen, warum ich das brauche. So. Die Interpolationswerte hängen entscheidend ab, ob Sie RGB interpolieren, also rot interpolieren. Hier wäre es ja zum Beispiel, RGB wäre 100 und das ist 010. Dann würden Sie sagen, hier in der Mitte ist was für ein Wert? 0,5. Genau, 0,5, 0,5, 0. Einfach linear die RGB-Werte interpoliert. Okay? Das ist in RGB interpoliert. Interpolieren Sie jetzt in irgendeinem anderen System so etwas, entstehen andere Mittelwerte, entstehen überhaupt andere Werte. Das ist sehr, sehr wichtig, weil meistens sind die Computergrafiker faul, deshalb waren sie auch so erfolgreich. Also Faulheit siegt hier. Ja? Und sie interpolieren nur in RGB, weil diese Werte haben sie, können sie einfach interpolieren. Richtig und gut ist das nicht. Was wäre jetzt nach Ihrer Meinung nach vielleicht das beste System, in dem man interpolieren sollte? Ja? Ja, dieses L-Stern, U-Stern, V-Stern zum Beispiel. Denn Sie wollen ja, wenn ich das schon so hinmale, dass das in der Mitte liegt. Das heißt, dass der Farbabstand derselbe ist wie der. Das wäre ja eine mittlere Interpolation. Und allein, wo das gewährleistet ist, wäre hier in einem dieser Systeme. In jedem anderen System ist es anders. Oder zumindest von der Wahrnehmung her ganz anders. Denn schauen Sie sich mal diese Farben an. Rot und hier jetzt ein knalliges Gelb und da ein Grün. Ja, das Interessante ist zum Beispiel, dass dieses hier heller ist als die beiden Ausgangspunkte. Weil es sind ja zwei Farbkanonen. Ah nee, es ist nicht heller, es ist ja 0,5. Ja? Wenn Sie jetzt aber die Helligkeitsfunktion ausrechnen, hier gewichten Sie das eine mit 0,3, das andere mit 0,6. Ja? Also 0,3 mal 0,5 wäre 0,15 und 0,6 mal 0,5 wäre 0,30, also ist nur halb so hell der Mittelwert wie die beiden Ausgangswerte, wenn die gleich hell dargestellt waren. Also es ist schon merkwürdig. Ganz wichtig ist, ich muss mir sehr, sehr genau überlegen, ob es sinnvoll ist, in dem Farbsystem, was ich gerade habe, zu interpolieren. Und das ist eigentlich nur in so einem System erlaubt. Aber das ist uns meistens zu viel Rechenarbeit, das muss man sagen. So, und jetzt schauen wir uns das einfach an. Haben die Leute das denn vernünftig gemacht? Da schauen wir uns zum Beispiel mal an, ob Microsoft das vernünftig gemacht hat. Ich glaube, das ist hier. Okay, ich stelle jetzt irgendeine Farbe ein. Füllung, kann ich wohl hier auswählen. Ja, da sehen Sie dann schon mal so Farbauswahlen, das kennen Sie ja alle vom PowerPoint. Das ist üblich, dass man das anlegt, dass man da gewissermaßen eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat. Und ich kann jetzt eben hier auch Farben einstellen. Microsoft hat, und das habe ich Ihnen gesagt, okay, hier RGB auch angeboten. Aber RGB, jetzt da eine Farbe einzustellen, ist wirklich schwierig. Also ich stelle Ihnen nur eine Farbe hin, meinetwegen ein schmutziges Orange, und ich sage, finden Sie mal die RGB-Werte. Ich garantiere Ihnen, Sie sind eine Viertelstunde beschäftigt, bis Sie in etwa zufrieden sind. Denn Sie brauchen sehr, sehr viel Kenntnisse dann, was da so passiert. Ich meine, können Sie auch selber dann ausprobieren, muss ich jetzt nicht machen. Das ist das Benutzerdefinierte und Sie können aber auch hier, und das ist das, was typisch ist, nur Microsoft nennt es ein bisschen anders, nennt es HSL. Ich habe Ihnen ja gesagt, hier gibt es viele Varianten, ja, um das zu machen. Sechseckig, Kegel und so weiter. Und dann können Sie es da einstellen und haben hier näherungsweise Farbsättigung oder Intensität. Und ich garantiere Ihnen hier, eben wie ich es Ihnen gesagt hatte schon, typischerweise das Rot liegt immer bei dem Wert 0. Ja? Oder fast immer. Eigentlich ist es willkürlich, aber und so weiter. Und da können Sie jetzt sagen, nee, das Rot gefällt mir nicht, ich möchte es weniger gesättigt haben, also eher ein Pastellton, dann gehe ich eben hier runter und dann sehen Sie auch, das entsteht. Jetzt möchte ich aber nicht so einen verschwärzlichsten Ton, sondern ich möchte, ach, Microsoft nennt es HSL und schreibt dann unten Intensität hin. Das ist interessant, ja, weil diese Varianten gibt es eben auch, aber das war mir noch gar nicht aufgefallen, ja. Okay. Gut. Nennen es HSL und ich möchte es jetzt ein bisschen heller haben, dann drehe ich hier da die Intensität hoch und Sie sehen, hier entsteht ein Pastellton. Und das können die Leute wirklich machen, also so ein Altrosa, wenn Sie das jetzt nicht Pastell nennen wollen, dann drehen Sie noch ein bisschen höher. So. Und sagen, das ist jetzt ein Pastellton, ja. Das geht, das können wir einstellen. Da haben wir ein Gefühl für, in welche Richtung wir drehen müssen. Bei RGB sehr, sehr viel schwieriger. So, okay, also so ganz blöd sind sie nicht. Perfekt sind sie auch nicht. In der Nomenklatur wirklich noch verbesserungsfähig. Aber das ist überall so. Auch bei Photoshop. Da haben sie ein bisschen ausgefeilteren Farbwähler schon. Sie haben übrigens in jedem User Interface Bildungskit haben Sie irgendwo einen Farbwähler drin, sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität. Hier nur mal gezeigt, Photoshop zielt natürlich auf die Drucktechnik, das war die erste Anwendung und so sind auch am Anfang die ausgewählt worden. Da heißt es jetzt nicht HSI, da heißt es nicht HSL, sondern da heißt es HSB. B kommt wahrscheinlich von Brightness, weil Lightness und Brightness können wirklich die meisten nicht unterscheiden. In einer der Folien steht es aber. Okay, ist beides Helligkeit in Deutsch. Da ist RGB angegeben. Drucktechnik sehen wir daran, dass da LAB angegeben ist. Das ist in der Drucktechnik das übliche Maß. Und dann auch noch, womit druckt man, mit CNYK. Auch diese Werte sind angegeben. Aber Achtung, hier in Photoshop ist schon ein bisschen Intelligenz drin, nicht wirklich sehr, sehr viel Intelligenz. Es sind nicht die einfachen Umrechnungsformeln, die ich Ihnen gesagt habe. Das können wir gerade noch mal ausprobieren. Mal nur mal gucken, ob Sie so ungefähr aufgepasst haben. Wie rechne ich denn RGB in CMYK um? Können Sie mich jetzt auch testen? Wir rechnen erst in CMY um, das K machen wir gleich, betrachten das als Vektor, ich schreibe es mal als Vektor, ist gleich. Wie merkt man sich so einen Quatsch? Ganz einfach, wie merkt man sich sowas? CMY gleich, meinetwegen, hier schreibe ich mal RGB hin. Das kann man sich ja noch merken. CMY, RGB. So. Wenn RGB alles gleich 0 ist, habe ich welche Farbe? Schwarz. Welche Farben müssen dann CMY haben, damit ich schwarz drucke? Ja, genau. Also gehört hier 1, 1, 1. So kann man mit so leichten Brücken, kann man sich das merken, wie solche Formeln, weil das ist schon hilfreich. Hier ist es ein bisschen ausgefeilter, aber nicht wirklich kalibriert. Aber man kann Photoshop kalibrieren, also gibt es Werkzeuge zu. Und noch eine Weiterwahl, sehen Sie auch wieder ganz typisch, das heißt, wenn Sie hier oben drauf klicken, sehen Sie hier sehr, sehr viele klassischen Druckfarben. Diese ganzen HKS-Farben sind da alles Druckfarben und dann die ganzen Pantone-Farben, Pantone-Modell hatte ich Ihnen auch schon. Das sind typische Farbpaletten. Ja? Und zum Beispiel coated und uncoated ist entweder lackiert oder nicht lackiert die Oberfläche und solche Geschichten. Aber ganz typisch auf die Drucktechnik abgestimmt. Hier und hier dann das entsprechende Farbspektrum abgespeichert und hinterlegt. So, ich habe Ihnen ziemlich viel, aber bei weitem nicht alles zur Farbe erzählt. Also es ist überhaupt keine Schwierigkeit, gerade zum Thema Farbe und das, was Sie auch da wissen sollten, ein komplettes Semester darüber zu sprechen. Einer, der das ganz gut gemacht hat und wenn Sie da wirklich mehr zu wissen wollen, ist der Heinrich Lang. Der hat ein Buch dazu geschrieben, das ist ungefähr so dick und im Wesentlichen, das Buch ist zwar 15 Jahre oder 16, 17 Jahre alt, aber im Wesentlichen war da alles das, was ich Ihnen hier dargestellt habe, auch schon entwickelt. Das heißt, und vor allen Dingen richtig dargestellt. Im Internet, muss ich Ihnen leider sagen, gibt es nur zwei wirklich gute Quellen. Sie lesen so viel Unsinn zu diesem Thema, das glauben Sie gar nicht, weil die Leute aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Was ich Ihnen empfehlen kann, sind die Internetsachen von Charles Poynton, das ColorFuck, also Frequently Asked Questions, da beantwortet er wirklich seriös und auch wissend. Ich kenne ihn recht gut persönlich auch. Und richtig, das was los ist, also was ist Farbsättigung und so weiter. Und dann hat er nochmal einen speziellen Gamma Frequently Asked Questions auch aufgemacht. Weil, und nur deshalb, weil er auch im Internet so viel Unsinn gelesen hatte. Ich meine, so aus Spaß macht man das nicht einfach. Er ist Consultant und hat eigentlich was Besseres zu tun, als solche Fax da zu editieren. Gut. Wir stellen fest, wir streiten uns nicht mehr darum, wie es andere Leute gibt. Wir wissen wirklich, wie Farbe funktioniert, wie das Phänomen Farbe funktioniert. Wir wissen auch, dass wir es in der Computergrafik massiv nutzen. Es gibt fast gar keine Schwarz-Weiß-Bildschirme mehr. Alle Bildschirme sind Farbe und für Sie ist es wichtig, dass Sie in dieser Welt klarkommen. Wir können mit Farbe rechnen. Wir haben mal eine Rechnung ausprobiert. Da wissen wir, da müssen wir vorsichtig sein, zum Beispiel Mittelwerte zu bestimmen. Aber wir wissen auch gleich, wie es richtig ist. Und bei Weitem haben wir nicht alles besprochen. Also es gibt noch einiges mehr, obwohl wir schon fast 2,5 Vorlesungen darauf verwendet haben. Aber das muss jetzt hier bleiben. Zum Beispiel Themen, die wir gar nicht besprochen haben, sind Farbwirkungen. Also zum Beispiel die Frage, hey, warum trägt man im Operationssaal immer dunkelblau oder dunkelgrün? Warum nicht rot? Denn da würden die Blutflecken ja nicht so auffallen. Ist doch so. Die Frage ist, was bewirkt das bei uns? Ja? Okay. Wichtige Sachen. Okay, aber da geht es halt auch schon ein bisschen ins Geschmäckle, weil so richtig verstehen wir das nicht. Vor allen Dingen nicht, warum er Farbwirkungen anders empfindet als Sie möglicherweise. Ja? Das ist halt so. Aber man kann sich da natürlich Gedanken drüber machen, man kann das auch modellieren. Und man kann dann auch sagen, okay, so und so verändern sich Empfindungen und dergleichen mehr. Es gibt da noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt auch allein das Thema Farbnamen. Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Und wir haben interessanterweise auch die Linguisten untersucht. Das heißt, auch einfache Sprachen, was sind die wichtigsten Farben? Das heißt, wo gibt es in jeder Sprache, jeder menschlichen Sprache, quasi einen Farbnamen? Also so etwas wie Rot, Grün oder Blau oder Schwarz. Und interessant ist, Schwarz und Weiß gibt es überall und Rot gibt es überall. Das ist wirklich interessant. Und dann kann man anfangen, mit Farbtönen zu spielen. Übrigens ist es Quatsch, dass die in die Inuit-Sprache, dass die, was weiß ich, 50 Wörter für weiß hätte, das stimmt nicht. Aber ein bisschen weiß kann man unterscheiden. Und das wundert Sie auch gar nicht mehr, weil es gibt verschiedene Weiß. Ja? Und Weißpunkt muss man festlegen, wenn ich einen Monitor kalibriere. Okay. Haben Sie alle die Übung machen können? Erfolgreich? War so einfach? Nee. Aufwendig. Ja, das ist es. Das ist das Schöne. Diese ganze Rechnerei, wenn Sie das auf Papier und Bleistift machen sollen, dann wird es wirklich ätzend. Und das ist doch eine wunderbare Motivation, dann kleine Programmchen zu schreiben. Ja? Denke ich schon. Oder eben zu wissen, wo man es nachgucken kann. Also es gibt noch eine Menge interessanter und auch vernünftiger Websites. Das sollte ich vielleicht mal zusammenstellen. Und auch so Umrechnungstools von der Kalibrierung zu der Kalibrierung und so weiter. Das gibt es alles im Internet. Aber nochmal, die Warnung. Achtung, nicht alles, was Sie da finden, ist wirklich richtig. Okay? Und jetzt auch nicht dem gegenüber dem Daniel argumentieren, hier, das habe ich aber so im Internet gefunden. Das ist ein Scheißargument, um das mal klar zu sagen. Ja. Ich habe Ihnen mehrfach gesagt, da steht ganz, ganz viel Unsinn drin. So ein bisschen sollten Sie jetzt in der Lage sein, abzuschätzen, was ist denn wohl richtig oder was könnte richtig sein und was könnte falsch sein. So, gibt es noch Fragen? Das wäre natürlich wichtig. Dann fangen wir jetzt noch mit einem neuen Thema an. Das neue Thema ist Rastern. Ups, ja, das ist mangelnde Technik. Jetzt hätte ich Sie fast gefragt, was ist überhaupt die wichtigste Taste auf einer Tastatur? Ich weiß es inzwischen, weil sie nicht mehr geht. Überlegen Sie sich mal, was machen Sie in bestimmten Situationen, wenn die Escape-Taste weg ist? Wie oft Sie diese blöde Taste betätigen? Also bei PowerPoint weiß ich es jetzt, was ich da machen muss. Ja, es ist wirklich so. Präsentation beenden. So, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt gerade 10 Minuten Pause und beginnen dann mit dem neuen Thema und werden noch ein gutes Stück beim Rastern vorankommen. Okay. Läuft. Ja, okay, dann setzen wir fort. Ich hatte schon angekündigt und das folgende Thema ist jetzt Rasteralgorithmen und Anti-Aliasing. Und dazu der Rückblick, die Pipeline, da hatten wir ja schon einiges besprochen. Also besprochen haben wir die Transformationen, die Projektionen, Clipping, erinnern Sie sich hoffentlich dran, Screen Mapping ist auch nichts anderes. Window Viewport Transformation könnte hier auch stehen. Und jetzt fehlen noch zwei Themen, nämlich das Rastern in dieser Pipeline und die Beleuchtungsrechnung. Das Rastern fängt jetzt heute an. Wir werden nicht ganz bis zum Ende durchkommen. Gerade das Thema Anti-Aliasing werden wir nicht komplett besprechen können. Und nächstes Mal kommt dann Beleuchtungsrechnung. Weil das kann ich Ihnen gleich ankündigen. Ich bin nächsten Dienstag nicht in Frankfurt, leider, ich bin in Rostock verpflichtet und entsprechend wird dann nächsten Mittwoch der Daniel hier die Vorlesung halten. Und der Daniel macht dann ein Thema Beleuchtungsrechnung und GPUs oder Shading-Algorithmen. Ja. So haben wir es uns aufgeteilt, so hat er sich auch vorbereitet. Und das ist jetzt gleichgültig, wie weit wir jetzt heute kommen. Und was wir machen wollen, ist eine ganze Menge, Worum geht es beim Rastern? Es geht darum, dass wir meinetwegen eine Liniendefinition haben von Pixel 10, 10 auf 50, 50. So, jetzt zeichne mal hier diese Linie hin. Das klingt ja ganz einfach. Wir sollten es trotzdem kurz besprechen, wie das jetzt geht. Ja? Dann könnte auch jemand herkommen und sagen, okay, ich definiere dir einen Kreis. Dann zeichne doch da mal einen Kreisbogen. Könnte ja auch sein. Kreis als Primitiv. Dann das nächste ist, ich definiere dir ein Dreieck. Jetzt zeichne mir mal das Dreieck. Und das Dreieck nicht einfach nur so. Sie könnten ja sagen, okay, besteht ja aus drei Linien, aber ich möchte dieses Dreieck farbig interpoliert haben in irgendeiner Form. Ist jetzt nicht sehr farbig. Das ist jetzt, ja. Dies sind die Algorithmen, die wir besprechen müssen. Und was dann dazu kommt und was wir heute definitiv nicht schaffen, ist das Aliasing und Anti-Aliasing. Wir haben nämlich ein Problem bei diesen Raster-Displays. Wir können immer nur ein Pixel ansteuern. Und damit entsteht anstelle einer glatten Linie, die wir eigentlich zeichnen wollen, so eine Treppenfunktion. Das wollen wir aber nicht haben. Wir wollen, dass das aussieht wie eine Linie. Also müssen wir irgendwas machen. Und damit man das nicht nur ganz oberflächlich versteht, naja, dann müssen wir hier so ein bisschen grau hintermachen. Und was das bisschen ist, das wissen die Grafik-Algorithmen-Implementierer und da auch nicht alle, müssen sie ein bisschen über diese Methoden kennen. Und das beginnt bei Ad-Hoc-Maßnahmen, das ist schon richtig. So ein bisschen grau machen hilft. Die Frage ist nur, wie viel ist ein bisschen? Okay? Also von den Ad-Hoc-Methoden, die jedem dann sofort einfallen, eine Rückbesinnung auf die Theorie, was passiert da eigentlich? Was will ich eigentlich wirklich darstellen? Wenn wir das haben, können wir ausgefeiltere Techniken verstehen und auch beurteilen. Also sind sie gemäß der Theorie korrekt oder wo machen sie noch Fehler? Die Theorie sagt uns auch, welche Fehler überhaupt gemacht werden können. Also wo Fehlerpotenziale sind. Und dann gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Techniken vom Area Sampling bis zum A-Buffer. Was das genau ist, werden Sie dann übernächstes Mal kennenlernen. Ja, und genau das ist unsere Herausforderung. Wir wollen im Rasterisierer, beim Rastern, wollen wir eben Primitive, hier jetzt ein Dreieck angegeben, wollen wir, wie wir auch sagen, rasterisieren oder scannen, okay? Und da können verschiedene Unterprobleme auftreten. Es kann durchaus sein, dass sich zwei Dreiecke so mal durchschneiden. Okay? Wir wissen schon, was man da im Prinzip machen muss. Man müsste irgendwie integrieren einen Hidden Surface Algorithmus. Die Frage ist nur, wo integriere ich das? Es könnte sein, dass ich so eine Interpolation machen will. Also der Punkt ist blau, der ist auch blau und hier ist es rot. Und dazwischen sage ich einfach, interpolier das mal. Okay? Könnte auch sein, dass Sie in dieses Dreieck, dass Sie ein Foto quasi aufkleben wollen. Also wie eine Tapete. Dann hat dieses Foto aber ganz andere Pixelgrößen. Okay? Und Sie müssen irgendwie da auch wieder die Pixel adressieren können. Das nennt man dann Texturieren. Das alles sind Aufgaben, die wir jetzt Zug um Zug angehen müssen und noch besprechen müssen. Und wir beginnen mit dem einfachsten, nämlich mit den Strecken. Meistens sagen die Leute dazu auch Linien, aber echte Linien im mathematischen Sinne können sie gar nicht rechnen, weil ihr Display immer beschränkt ist. Eine Linie ist ja unbeschränkt. Geht. Ja. Manche Leute sprechen dann auch von Vektoren, aber Vektoren sind eigentlich etwas anderes. Also sagen wir lieber Strecken, Rändern von Strecken. Gut. Und jetzt machen wir ein paar Annahmen, damit jetzt erstmal die Algorithmen einfach verständlich sind. Wir zeigen immer nur die Algorithmen für Linien, die hier irgendwo in der Regel im untersten Oktanten liegen. Ja? Das heißt, hier zwischen 0 und 45 Grad Steigung haben. Warum reicht das aus? Weil durch Spiegelung an einer der Achsen, das heißt Verdrehung der Vorzeichen, können Sie einfach aus jedem dieser Algorithmen, dieser angegebenen Algorithmen dann, jede andere Linie erzeugen. Ja? Okay. Also, das ist kein Problem. Das heißt, wir beschränken uns darauf, weil sonst werden die Algorithmen mit dem Plus und Minus ein bisschen kompliziert zu notieren. Und es geht ja nicht um die Details. Ich gebe ja keine echten Programme an, sondern dass Sie verstanden haben, was da passiert. Darum diese Einschränkung. Das Zweite, was wir annehmen, jede Linie, die wir zeichnen wollen, da wird Ihnen dann aber sehr, sehr schnell, auf jeden Fall, wenn wir zum Anti-Aliasing kommen, beginnt in der Mittelpunkt eines Pixels und endet in dem Mittelpunkt eines Pixels. Das ist eine Annahme, die aber vernünftig ist, aber Sie werden dann sehen, was passiert denn, wenn diese Linie eben hier am Rand irgendwo liegt, dieses Pixels. Und nicht auf dem Mittelpunkt genau. Wir nehmen jetzt erstmal an, dass er immer auf dem Mittelpunkt liegt. Okay? Für solche Geraden kennen wir alle die Geradengleichung. Y gleich mx, ax habe ich da geschrieben, ax plus b. Das dürfen Sie jetzt nicht verwechseln. Okay? Und gut. Und damit es eine Strecke wird, gibt es immer ein x1 und ein x2, also ein Minimum und ein Maximum und dazu gehöre ich ein y1 und ein y2, auch für die y-Werte ein Minimum und ein Maximum. Und wir werden dann sagen, okay, du musst hier für diesen Teil diese Linie in irgendeiner Form berechnen. Wir sagen auch noch, dass wir eigentlich haben möchten, dass die Linie genau ein Pixel breit ist. Okay? Alle Varianten, jetzt noch schmalere Pixel und so weiter, können wir eigentlich gar nicht darstellen, sondern nur mit Tricks. Aber diese Tricks werden dann auch selbstverständlich. Und wir werden jetzt drei Algorithmen kennenlernen, die alle sehr einfach sind. Und da ist es wichtig, dass Sie jetzt meinen Gedankengang nachvollziehen und ich hoffe, dass Sie das dann auch verstanden haben. Den ersten Algorithmus, den wir besprechen, ist der DDA, der Differential Digital Analyzer. Und die Idee ist, okay, ich benutze einfach die explizite Geradengleichung. Das ist ja die explizite Geradengleichung, mit der beginne ich. Ich habe diesen x1, y1-Wert gegeben, da den x2, y2-Wert und ich berechne mir daraus zunächst erstmal ein Delta x und Delta x ist das hier und ein Delta y, das ist dieser Wert. Das ist ganz einfach, einfach die Subtraktion. Und dann berechne ich mir daraus die Steigung. Und die Steigung ist das m. Hier steht noch a, eine kleine Inkonsistenz in der Darstellung. Und als zweites, ich berechne mir das m und ich berechne mir das b. Das b, also da müssen Sie jetzt schon deutlich in die Mittelstufe zurückgehen, ist was? Achsenabschnitt auf der Y-Achse. Okay, wissen Sie ja alle, können Sie aus diesen Angaben dann ausrechnen. Überhaupt kein Problem, hier die Geradengleichung. Also wenn Sie gegeben haben, x1, y1, x2, y2, können Sie direkt mit diesem Förmelchen das hinschreiben. Und davon gehen wir jetzt aus. So, und was wir als erstes bemerken, und das müssen Sie eben auch verstanden haben, so ganz dünn gezeichnet ist hier immer die Linie. Das ist eine ideale Linie zwischen den Eckpunkten. Real können wir das natürlich nicht machen. Real können wir ja nur ein Pixel anmachen oder aus. Das heißt, wir können nur Linien endlicher Breite zunächst erstmal darstellen. Und wenn das so ist, müssen wir einfach für jeden x-Wert einen y-Wert setzen. Das heißt, eine Linie entsteht dann, wenn ich x von x1 bis x2 laufen lasse und jeweils dann für dieses x den y-Wert nach dieser Gleichung ausrechne. Ja? Das heißt, for all x und all x liegt immer in diesem Intervall, rechne ich mir den zugehörigen y-Wert aus. Und dann mache ich einfach Folgendes, kriege ich ja je nach Steigung, konnte ich mir ja ausrechnen. Was mache ich jetzt, wenn ich da den zweiten roten Wert hier erreiche, bei dieser Steigung? Den habe ich jetzt ausgerechnet, das war ja mein Anfangswert. Jetzt habe ich x um 1 erhöht. Ja. Was kann passieren? Es kann passieren, dass ich nach oben gehe, also diese Linie dadurch kennzeichne, das ist durch unsere Vereinbarung zwischen 0 und 45 Grad, dass ich jetzt diagonal gehen muss. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich erstmal hier unten noch bleibe. Eine andere Möglichkeit gibt es für Linien zwischen 0 und 45 Grad nicht. Gut, das muss ich entscheiden. Und wie entscheide ich das? Ich mache einfach hier eine Rundungsoperation. Ich mache einfach hier ein Round. Oder wenn Sie es C-like schreiben wollen, schreiben Sie da Floor plus ein Halb da. Das heißt, Sie runden einfach wirklich auf einen ganzzahligen Wert und bekommen dann ein Y. Eine einfache Rundung. Okay? Ja, schon ist der Algorithmus fertig. Also wirklich ganz einfach. Man muss nur verstanden haben, ich muss das für jeden x-Wert muss ich einsetzen, für jedes Pixel. Ja? Und nachher runde ich meinen Float-Wert, den ich mit meiner Steigung meinetwegen ausrechne, wieder auf einen Integer. Mach da wieder einen Integer raus und dann ist gut. Und dann habe ich das Ergebnis. Und dann setze ich dieses Pixel. Ja? Ganz einfach. Ja, also so ein schöner, einfacher Algorithmus, da macht der Krömker Theater drum. Nein, macht er nicht. Die Frage ist, wie groß ist der Aufwand? Und zwar jetzt nicht, jetzt konkret ausgerechnet. Und nicht für n geht gegen unendlich. Das interessiert uns nicht. Für jedes Mal, wenn ich die Geradengleichung ausrechne, hier, wenn ich hier diese Gleichung ausrechne, ja, dieses y, brauche ich eine Multiplikation, eine Addition, das b muss ich ja addieren, und ich brauche zusätzlich die Rundungsoperation. Und da sage ich dir, das ist mal ganz schön aufwendig. Kann ich das nicht einfacher machen? Jetzt nicht die Schnittkerfrage, sondern hier ganz konkret Operationen abgezählt. Ja. Okay, und da gibt es eine generelle Idee. Und diese generelle Idee ist, ich versuche, meinen Algorithmus inkrementell zu machen. Und diese Idee ist eine ganz grundsätzliche Idee, die Ihnen in vielen Algorithmen, bei vielen Algorithmen wirklich behilflich sein kann. Also wirklich nicht nur hier in der Grafik. Sie werden das gleich sehen, dass ich immer wieder sage, und das kann man auch inkrementell machen, und das kann man auch inkrementell machen. Und was heißt das, das inkrementell machen? Immer auch, um da einen Algorithmus zu konstruieren, immer derselbe Fortschritt. Das heißt, die Idee ist die, Ich habe ja einen Ausgangswert. Und jetzt muss ich den nächsten Wert berechnen. Der liegt vielleicht hier jetzt. Dann muss ich wieder den nächsten Wert berechnen. Kann ich mir Aufwand sparen, wenn ich nicht in diese explizite Gleichung das wieder einsetze, sondern bei dem Rechteck auf die hier errechneten Werte schon zurückgreife? Und der Ansatz ist auch immer derselbe. Ich schreibe mir einfach hin, nicht was ist das yi, sondern was ist das yi plus 1. Also nicht das nächste, sondern das übernächste. Einfach mal als Formel hingeschrieben. Und wenn ich das als Formel hinschreibe, dann steht da, ja, das ist Delta Y durch Delta X, das ist ja meine Steigung, okay, hatte ich sowieso berechnet, mal XI plus 1. Natürlich ja jetzt diesen Wert, den XI plus 1 direkt eingesetzt, okay, plus B. Das B ist ja immer auch eine Konstante, die ich noch dazu addieren muss. Okay, das schreibe ich hin. Und jetzt kommt der fürchterliche Trick, der es jetzt so einfach macht. Und da fragen Sie mich, ja, ist das immer so? Nein, das ist nicht exakt immer so, aber häufig so. Weil die Idee des inkrementellen Algorithmus ist ja, dass ich nachgucke, kann ich irgendwas mit dem XI schon machen? Weil das habe ich ja vorher berechnet. Okay? Und hier der Trick ist der, dass ich hier anstelle des XI plus 1 da reinschreibe XI minus XI. Jetzt sagen Sie, wie kommt man darauf? Das kann ich Ihnen auch nicht genau erklären. Aber das ist der Trick und Sie sehen auch, dass es jetzt richtig ist. Denn das ist ja immer 0. Von dem XI plus 1 habe ich 0 abgezogen. Einmal dazu und einmal abgezogen. So. Und jetzt multipliziere ich das aus. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, was ist denn mein YI? YI war genau diese Steigung hier mal dem XI plus b. Also bleibt über yi, das hatte ich ja vorher ausgerechnet, dieses hier, plus, und jetzt die Steigung, das ist einfach die Umformung dieser Gleichung, Steigung, mal xi plus 1 minus xi, das was hier noch drin steht. Und jetzt das Schöne in diesem Algorithmus, das wirklich Schöne ist, dass genau das xi, xi plus 1 minus xi, das was hier in der Klammer steht, das ist ja genau gleich 1. Das ist ja genau das nächste, was ich rechnen wollte. Genau den nächsten Wert hier. Gut, und damit kann ich diese Klammer wegschmeißen und es ergibt sich genau diese Formel, die Sie aber eigentlich in der Mittelstufe auch schon gelernt haben. Denn wenn der Lehrer Ihnen erklärt hat, was ist die Steigung? Dann hat er an jede Gerade immer dieses Steigungsdreieck gemalt. Und da steht ja eigentlich nichts anderes, als um den nächsten Wert zu berechnen, gehe einen nach rechts und addiere Delta Y durch Delta die Steigung dazu. Dieses Bildchen, das kennen Sie ja alle, das hat der Lehrer bestimmt tausendmal in der Mittelstufe angezeichnet. Hier einen nach rechts und dann sehen die da oben die Steigung. Genau, genau das steht hier. Okay? Das heißt, ein bisschen aufwendig hergeleitet, wenn Sie so wollen, formal korrekt, aber etwas, was wir längst wissen. Okay? Und damit habe ich den ersten Schritt gemacht, um was einzusparen. Denn anstelle von einer Multiplikation und einer Addition, ja, habe ich jetzt nur noch eine Addition hier. Also die Multiplikation eingespart. Ist ja schon mal was. Jetzt habe ich noch eine Floating-Point-Addition und eine Rundung. Und jetzt kommt die entscheidende Algorithmus zu dem zweiten, oder die entscheidende Idee zu dem zweiten Algorithmus. Also dass das nicht besonders schwer ist, sehen Sie schon an der Jahreszahl, 1965. Also da war Computergrafik so absolut, also war Kleinkind, wäre Quatsch, also war Säugling, ja, war wirklich Säugling. Und da ist der Herr Bresenham schon auf diesen Trick gekommen und zu der Zeit auch wirklich wichtig, Floating-Point-Arithmetik durch Integer-Arithmetik ersetzen. Okay. Dann nochmal, die Voraussetzungen, das sind wichtig, die sind wichtig, wenn Sie jetzt die Gedanken vollziehen. Und im Grunde genommen hat der Herr Bresenham sich Folgendes gedacht. So wie es hier steht, entweder muss ich das untere rote Pixel anmachen oder das obere rote Pixel. Und wie kann ich das entscheiden? Das kann ich einfach dadurch entscheiden, dass ich genau dieses D gleich D oder also da muss ich an die Folie muss ich nochmal dran, weil einmal heißt es D, am Anfang hieß es A, dann heißt es D und sonst habe ich es M genannt. Ich entschuldige mich dafür. Aber es ist ja so einfach. Indem ich das entscheide, ist das größer als ein Halb oder kleiner als ein Halb? Ist es größer als ein Halb, dann bin ich mit dem roten oberen Pixel näher an der Linie. Ist es kleiner als ein Halb, dann bin ich mit dem unteren näher an der weißen Ideallinie. Ja? So, also nehme ich das zu dem Entscheidungskriterium her. Das heißt, meine Entscheidungsvariable, die definiere ich jetzt mal so, ist entweder d kleiner als ein Halb oder d größer als ein Halb. Dann kann ich auch eine Entscheidungsvariable e so definieren, nämlich dass ein Halb Delta y durch Delta x hinschreiben. D war ja genau diese Steigung. Und das ein Halb auf die andere Seite bringen und dann auf 0 abfragen. Okay? So eine Abfrage auf ein Halb ist ja ein bisschen blöd. Darum bringe ich es lieber rüber in der Gleichung und frage dann auf 0 ab. Und dann frage ich, ist die Entscheidungsvariable e kleiner als 0? Dann gehe nach rechts. Denn das heißt, dass das d dann kleiner als ein Halb ist. Oder wenn e größer als 0 ist, dann gehe diagonal. Das heißt, d war größer als ein Halb und ich gehe diagonal hoch. Und weil ich das für alle e machen will, muss ich jetzt nur noch meine Entscheidungsvariable fürs nächste Mal updaten. Das heißt, ich muss in diesem Fall, wenn ich nach rechts gegangen bin, hier einfach nochmal die Steigung drauf addieren. Vorbereitung des nächsten Schrittes. Ja. Und hier muss ich auch die Steigung draufrechnen, aber hier nochmal 1 abziehen, denn ich war ja hier größer 0. Okay, und dann muss ich die 1 da wieder abziehen. Gut, ganz einfach deshalb, weil ich ja jetzt auch ein neues y habe. Ich bin ja diagonal gegangen. Okay, gut. Und das ist der Bresenham-Algorithmus. Fast. Weil jetzt sagte sich der Herr Bresenham, hey, wenn das so schön ist, das Einzige, was mich hier jetzt noch zur Floating-Point-Arithmetik zwingt quasi, sind diese blöden Steigungen. Die können ja Brüche sein. Delta x durch Delta y. Ja? Und das ein Halb, das stört mich auch ein bisschen. Was macht man? Man nimmt nicht die Entscheidungsvariable e, sondern ich erweitere das einfach. Und zwar genau mit den Nennern, also mit 2 mal Delta x. Ich frage ja e schließlich nur auf 0 ab. Ja? Und wenn da 0 steht, kennen Sie alle die Gleichungsregeln, dann dürfen Sie die Brüche oder die Terme schlicht und einfach erweitern. 2 mal Delta x und ich komme dann zu anderen, zu einer Entscheidungsvariable e', die heißt dann nicht mehr hier mit Bruch, sondern die heißt 2 mal Delta y minus 2 mal Delta x. Aber nochmal, das geht natürlich nur, wenn Sie auf 0 abfragen wollen. Ja? Also nicht allgemein einfach mal so erweitern. Ja? Aber wir wollen ja nur auf 0 abfragen. Und weil wir auf 0 abfragen wollen, ist das ja eine ganz typische Gleichung. Stellen Sie sich vor, hier für e steht 0. Wir wollen ja nur wissen, ist größer 0 oder kleiner 0. Dann können Sie natürlich diese Erweiterung durchführen. Und hier im Grunde genommen, aufgepasst nochmal, wann geht das? Das geht natürlich nur dann, wenn da keine negativen Größen drin sind. Weil aus der Rechnung mit Ungleichungen. Sie wollen ja größer 0 oder kleiner 0 abfragen. Ja? Wissen Sie, wenn Sie mit einer negativen Zahl multiplizieren, kehrt sich das größer in ein kleiner um. Okay? Also müssen wir das verhindern. Folge war, dass ich gesagt habe, wir arbeiten nur im ersten Oktanten und damit ist auf jeden Fall das Delta X immer größer als 0. Okay? Und damit kann ich das genau machen. So, jetzt habe ich hier aber die Entscheidungsvariable E'. Wenn Sie sich jetzt überlegen, die Abfrage auf 0, genauso haben wir es ja hergeleitet, bleibt genau dieselbe. Nur es steht jetzt hier E'. Steht wirklich exakt nur E' anstatt von E. Sonst bleibt der Algorithmus und hier der Update sieht ein bisschen anders aus. Ergibt sich aber direkt aus dieser Multiplikation hier, die ich hier durchgeführt habe. Das muss ich ja jetzt für den nächsten Schritt auch unten nachvollziehen. Das heißt, was ich hier oben multipliziert habe, muss ich auch hier unten multiplizieren. Das heißt, ich multipliziere das hier mit 2 mal Delta X und dann ersetze ich hier das E' an der Stelle und dann kommt da plus 2 mal Delta Y raus. So, und das klingt like magic, aber wir haben damit ganz, ganz viel erreicht. Denn wir müssen nicht mehr im Float rechnen. Wir können in Integer rechnen. Das Multiplizieren mit 2 ist ja wirklich trivial, einmal nach links schieben. Das wissen Sie aus der Hardware garantiert noch. Und das tritt hier ein bisschen häufiger auf. Und sonst haben wir nur Additionen und Subtraktionen. Und wir können das wirklich komplett, obwohl wir jede beliebige Gerade, auch jede beliebige Steigung, können wir es in Integer ausrechnen. Durch diese leichten Transformationen. Und das war seine Idee und das hat er als Paper veröffentlicht und das ist auch bekannt als der Algorithmus von Bresenham oder Bresenham-Algorithmus. Im Grunde genommen aber streng aus dem DDA hervorgeleitet. Nur 2 Ideen da, inkrementell rechnen und von der Float-Basis wegkommen auf ein Integer. Das waren die beiden Ideen. Gut. Und so wird es heute überall gemacht. Also die Vorteile jetzt des Bresenham-Algorithmus sind, wir brauchen nur Integer-Arithmetik. Ist heute nicht mehr so ganz dramatisch. Natürlich, im Float-Rechenwerk kostet immer noch ein bisschen mehr Platz auf dem Chip. Und das macht schon einen Unterschied, wenn Sie sehr, sehr viele solche Einheiten parallel arbeiten lassen wollen. Aber war damals natürlich ein großer Vorteil. Wir brauchen nur ganz einfache Operationen, nämlich Addition, Subtraktion und Multiplikation mit 2. Multiplikation mit 2 ist komplett geschenkt. Addition, Subtraktion, halt Addition im Zweierkomplement ersetzt die Subtraktion. Und alles ist prima. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Die Rasterpunkte, die bleiben ja so. Das heißt, die Linie wird so erzeugt, dass sie, egal bei welcher Steigung, immer möglichst nah an der Ideallinie liegt. Ja? Also die Ideallinie ist wirklich die linienhafte mit Stärke 0 dargestellte Verbindung dieser beiden Pixel. Das ist die Ideallinie. Und wir können eben zeigen, dass wir sehr, sehr nah, also optimal nah daran liegen an dieser Linie und nicht weit wegkommen. Okay. Und noch ein anderes Phänomen, was auch interessant ist, diese Muster, die hier entstehen. Hier ist ja einmal hoch, zweimal nach rechts. Und dann einmal diagonal, einmal rechts, einmal diagonal, dann nochmal diagonal. Wenn Sie das jetzt gespiegelt von den Seiten gucken, also von den Endpunkten, dann entsteht da immer eine symmetrische Linie. Das heißt, hier unten sind Sie diagonal gegangen, müssen Sie oben auch diagonal gehen. Hier unten sind Sie dann einmal nach rechts gegangen, müssen Sie oben auch einmal nach rechts gehen. Für Algorithmenoptimierer jetzt auch eine schöne Eigenschaft, dass das so rauskommt. Sie müssen nämlich nur halb rechnen und können die andere Seite einfach spiegeln, einfach dadurch, dass Sie die Koordinaten transformieren quasi. Also Sie würden dann algorithmisch, können Sie dann wunderbar eine solche Linie so zeichnen. Sie zeichnen das nächste Pixel hier und dann können Sie mit den gleichen Werten hier einmal minusgehend zurückgehen. Weil es ist zwingend, in der Mitte stoßen Sie sich und wenn Sie es jetzt genau anschauen, kann man natürlich beweisen, das ist klar, das ist immer symmetrisch. Wenn Sie unten einmal nach rechts gegangen sind, müssen Sie oben einmal nach links gehen. Wenn Sie unten einmal diagonal gegangen sind, müssen Sie von oben auch diagonal gehen. Ja? Das sind dann so schöne Beobachtungen, die man da machen kann, um die Algorithmen noch zu optimieren. Also es entstehen symmetrische Punktfolgen bezüglich Anfang und Ende und im Inneren gegebenenfalls zyklische Pixelmuster. Auch das kann man noch sagen. Wenn die Steigung jetzt sehr klein ist, entstehen da immer dieselben Muster, also bei langen Linien. Das ist nicht so einfach auszunutzen, aber könnte man auch. So. Prima. Linien können wir rastern, das ist sogar sehr effizient. Jetzt kommt der erste Klugscheißer aber her und sagt, ja, aber ich möchte einen Kreis. Dann sage ich, okay, da weiß ich auch was. Einen Kreis kann ich Ihnen auch leicht machen, aber da muss ich den Ansatz ein klein bisschen anders wählen. Und weil der Ansatz ein klein bisschen anders ist, sollten wir das auch verstanden haben. Eben sind wir ausgegangen von der expliziten Form y gleich ax plus b und haben daraus dann verschiedene Varianten hergeleitet. Okay? Jetzt für den Mittelpunkt-Algorithmus, da gehen wir nicht von der expliziten Form aus, sondern von der impliziten Form der geraden Gleichung. Wie mache ich hieraus eine implizite Form? Indem ich das y darüber bringe. Hat er sich nur nicht getraut zu sagen. Dann schreibe ich hier mal 0 hin, gleich ax plus b und minus y. Dies mit dem x1, x2 können Sie da ganz genauso machen. Sieht dann ein bisschen komplizierter aus. So. Dies 0 steht aber genau für die Gerade. Das Schöne ist, und das sollten Sie eigentlich auch noch wissen, wenn Sie hier hinschreiben, das ist g von x, y, also die Gerade für x und y, wenn hier ein Wert kleiner 1 kommt, kleiner 0 kommt, also 0 steht genau für die Gerade. Kleiner 0 heißt, Sie sind auf der einen Seite der Geraden. Größer 0 heißt, Sie sind auf der Seite von Geraden. Also die Geradengleichung ist genau die Trennungslinie zwischen zwei Gebieten. Okay, und das ist schon die ganze Idee. Das ist die ganze Idee, die zum Mittelpunktalgorithmus führt, denn die sagt einfach Folgendes, das lässt sich gerade mit der impliziten Geradengleichung einfach ermitteln, da macht man genau das, was ich Ihnen hier vorgemacht habe und die Werte eingesetzt, ja? Also diese Werte hier, Delta X und so weiter, diese A und B da eingesetzt, dann kommen Sie auf die Gleichung. Und jetzt einfach die Entscheidung, sehr ähnlich zu dem, wie wir es eben auch gemacht haben. Ich gucke einfach, wo der Mittelpunkt M liegt. Wenn ich M einsetze in die explizite Geradengleichung, M hat ja ein X und einen Y-Wert, ja? Wenn ich den Wert M einsetze, und der M ist genau hier plus ein halb, plus von dem Wert plus 1 ein halb hoch, das ist genau M. Wenn der positiv ist, diese G von XY, und wenn der kleiner als kleiner gleich 0 ist, dann gehe ich horizontal und ist der größer gleich 0, dann gehe ich diagonal. Es ist nur wieder mit geraden Gleichungen ein bisschen herumgespielt. Okay? Das ist der Ansatz und schon habe ich die Grundidee des Mittelpunktalgorithmus verstanden, nämlich diesen M, diesen Mittelpunkt einzusetzen und zu gucken, liefert diese Geradengleichung ein größer Gleichnull oder liefert es ein kleiner Gleichnull? Das ist die Idee, gar nicht mehr. Jetzt können wir wieder hergehen und können sagen, halt, wenn das vorhin so schön geklappt hat mit der inkrementellen Berechnung, dann klappt das vielleicht jetzt wieder. Also ich würde es Ihnen gerne als grundsätzlichen Tipp empfehlen, wenn Sie mal Algorithmen entwickeln, zu prüfen, ob man die nicht inkrementell machen kann. Das geht oft. Also auch bei komplizierteren Algorithmen. Und die Idee ist immer wieder, ich greife nicht auf die Ausgangsgleichung zurück, sondern ich greife auf die Werte zurück, die ich gerade zuvor berechnet habe. Und da müssen Sie natürlich wieder anfangen zu rechnen. Und das Rechnen ist mir jetzt hier in dieser Vorlesung zu lang. Weil es ist wirklich einfach plumpes Einsetzen nach genau dem gleichen Kochrezept, das ich Ihnen eben beim Bresenham explizit vorgeführt habe. Einfach genau den Algorithmus, den wir eben kennengelernt haben, nämlich jetzt hier den nächsten Wert wieder ausrechnen. Das ist der x plus 1 und das ist der x plus 2 und den ausrechnen und das umformen. Okay? Und das muss ich für unterschiedliche Sachen machen und da kommt genau das raus. Also wenn Sie sich diese Formeln angucken, ja, in 5 Minuten haben Sie sofort gesehen, da ist kein Problem, das zu verstehen. Das ist straightforward umgerechnet. So. Und schon haben Sie dann einen inkrementellen Algorithmus für eine geraden Gleichung. Und immer wieder hier diesen Mittelpunkt eingesetzt. Das ist der Trick. So, jetzt ist das ja noch nicht besonders elegant. Bresenham ist sicherlich aufwandsärmer. Aber richtig spannend wird, wenn ich jetzt einen Kreis zeichnen will. Denn ich kann die, genauso wie ich eine implizite Geradengleichung aufschreiben kann, kann ich auch eine implizite Kreisgleichung aufschreiben. Nämlich die Kreisgleichung, der Kreis f von xy, ist eben hier quadratisch, minus r. Und exakt, wirklich ganz genau dieselbe Formel. Ich habe ja nichts Besonderes gemacht eben. Hier die Geradengleichung, hier jetzt die Kreisgleichung. Mache ich das wieder inkrementell. Gucke nach, hilft mir das? Und da stelle ich eins fest, leider klappt es nicht. Und das liegt daran, dass hier ein Quadrat ist. Okay? Das können Sie schnell ausrechnen, es klappt nicht. Und jetzt kommt der Trick. Die quadratischen Gleichungen, alle quadratischen Gleichungen, sind aber, wenn ich es nochmal mache, also eine zweite Differenz errechne, sind die wieder konstant. Und genau diese Konstanz brauche ich. Woher kommt das? Dann geben Sie mir doch mal für eine beliebige Gleichung da die Ableitung an. Also y' gleich dy nach dx. Das ist gleich a. Und jetzt überlegen Sie sich mal, ich will ja gar nicht die analytische Sache, sondern ich will ja ein Delta x oder ein Delta y durch Delta x haben. Für eine Gerade ist das alles dasselbe. Okay. Und das ist auch gleich einer Konstanten. Ja? Und das ist genau das, was es uns erlaubt, im ersten Schritt schon inkrementell zu arbeiten. Wenn ich da jetzt eine Kreisgleichung hinschreibe, dann wissen Sie, wenn da x² plus y² steht, wenn ich zweimal ableite, wird das zu einer Konstanten. Ja? Also im ersten Mal wird das y², geht ja rüber zu 2y bei einer Ableitung. Und dann wieder derselbe Trick, ich ersetze das Differential durch die Differenzen. Funktioniert ganz genauso. Nur, dass es erst im zweiten Schritt konstant ist. Das heißt, wenn Sie einen Kreis zeichnen, und das zeigt jetzt der gleiche Algorithmus, müssen Sie von dem Ausgangspunkt auf den Vorgänger und auf den Vorvorgänger zurückgreifen. Denn dann wird wieder alles konstant und durch einfache Arithmetik errechenbar. Und genau das steht hier in den Formeln verborgen. Es steht gar nichts anderes, als dass Sie den Wert eines Folgepixels durch die zwei Vorgänger errechnen können. Und das glauben Sie jetzt nicht, aber ich glaube, Sie glauben mir, dass es wirklich nicht weiterhilft, dass wir jetzt jede Formel hier einzeln beweisen. Damit kriegen Sie überhaupt nicht die Idee. Die Idee muss die sein, ich brauche Konstanz, damit dieser inkrementelle Algorithmus funktioniert. Und jede quadratische Form kann ich durch zweimal Differenzenbildung oder zweimal Differenzieren, okay, zu einer Konstanten machen. Und schon ist es nur eine Addition. Und siehe da, wenn Sie genau das machen, so sieht dann der Algorithmus aus, aufgeschrieben, dass Sie eben wirklich dieses Delta E und Delta SE berechnen, diese zwei Vorgänger und dann ersetzen. Und siehe da, da kriegen Sie dann heraus diesen Algorithmus. Also gehe einmal nach rechts, dann gehe diagonal, gehe einmal nach rechts, dann gehe wieder diagonal, dann gehe zweimal nach unten, wie hier unten. Und tatsächlich wird ein Kreis gezeichnet. Und das Fantastische ist, wenn Sie jetzt verstanden haben, warum das so geht, dann können Sie da nicht nur eine Kreisgleichung einsetzen, sondern jede quadratische Gleichung. Also Sie können auch eine Parabel so berechnen. Ja? Und Sie können auch jede kubische Form berechnen. Da müssen Sie eben nur auf drei Differenzen zurückgehen. Ja? Und immer wird es aufwandsärmer. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon, aber das habe ich wahrscheinlich gar nicht mehr gemacht, weil die Leute verstehen es nicht, aber das ist genau, also im ersten Semester, wie früher Logarithmentafeln berechnet wurden, nämlich genau aus diesen Differenzen heraus. Da hat man nur für die Logarithmusfunktion, die kannte man, und man wollte Logarithmentafeln haben, riesige Logarithmentafeln, die möglichst genau sind, um damit rechnen zu können dann. Also die Multiplikation durch eine Addition ersetzen und so weiter. Ja? Und da brauchte man genaue Logarithmentafeln. Und um die zu errechnen, ein sehr ähnliches Problem. Ich wollte ja immer Werte haben, immer plus ein Delta Y. Und jetzt den nächsten Logarithmus davon. Und auch das kann man dadurch machen, dass man, was weiß ich, den Logarithmus, den dekadischen Logarithmus, zunächst erstmal, das musste ein Mathematiker machen, in ein Polynom n-ter Ordnung, also irgendwas p oder irgendwas x hoch n plus b mal x hoch n minus 1 und so weiter. So ein langes Polynom, vielleicht 21 Polynome. Damit kann man die Logarithmusfunktion recht gut approximieren. Und dieses Polynom, das kann ich dann wieder 21 mal Differenzen bilden, kann das einfach aufaddieren, weil dann die 21. Ableitung dieses Polynoms ist konstant. Und dann kann ich immer wieder so durchrippeln. Vielleicht können Sie das ein bisschen nachvollziehen. Auch das ist eine inkrementelle Berechnung. Und das geht immer dann, wenn Sie ein... 7%, das reicht noch. Moment, wie spät haben wir jetzt? Ja, gut, dann... Da muss es. Wir fahren einfach so weit, bis es ausgeht. Bitte? Ja, ich kann eine Pause fahren, machen, gerade nach Darmstadt fahren und Netzteil holen. Ne? Nein, es ist nicht schlimm. Weil das müssen Sie sowieso verstanden haben. Also dieser Trick, Differenzen zu bilden, um etwas inkrementell zu machen, funktioniert fast immer. Sie glauben es mir, weil Sie ihn jetzt beobachten. Gut. So ist dann der aufgeschriebene Algorithmus, halt nur zweimal die Differenzen gebildet und dann plump zwei Schleifen gelegt, und jeden Kreis kann ich berechnen. Das steht hier nochmal. Sie können auf diese Art und Weise quasi alle Polynome berechnen, weil die werden im zweiten, also dann im Enden, bei der Endendifferenz immer konstant und schon haben Sie gewonnen. Und weil Sie auch Funktionen wie den Logarithmus durch ein Polynom annähern können, das ist natürlich ein bisschen trickhaft, also das machen wir jetzt nicht. Das mussten dann früher auch die Mathematiker machen. Aber das Schöne war, dann können Sie einfach tabellenartig durchrechnen. Und übrigens, daher kam der Name Computer. Denn Computer war nichts anderes als der Rechner, der mit der Hand diese Logarithmentafeln ausgerechnet hat. Die Kunst war es, heute macht das diese Technik, die Kunst früher war es schon, dass der Mathematiker diese Approximation errechnet hat. Ja? Aber dann die Logarithmentafeln damit rechnen, das war plumpes Rechnen in Tabellenform. Genau. So, und eigentlich das ist auch ganz einfach, denn wir haben alles bereit, um jetzt mit einmal Dreiecke zu rendern. Dreiecke zu rendern könnte man als einfachste Idee, und das machen wir nicht, wir suchen nach einer eleganten Idee, eine Idee, die das Rechnen einfacher macht, könnten wir natürlich darauf zurückführen und sagen, musst mir nichts weiter erzählen, ich kann jetzt Linien rendern, also rendere ich die drei Linien, gut, und fülle das. Okay, das ist auch richtig. Aber das Schöne ist, es gibt bessere Algorithmen. Und diese besseren Algorithmen wollen wir kennenlernen. Und das Schlimme ist, sie funktionieren, das wirklich Eleganteste, funktioniert genau mit den Dingern, die Ihnen am wenigsten vertraut sind. Nämlich baryzentrische Koordinaten. Und das wollen wir gerade noch, wenn es meine Batterie erlaubt, durchrechnen. Den Rückblick. Rückblick müsste ich nicht mehr machen. Ja, jetzt ist die Frage, kriege ich das aus dem Kopf hin? Herr Völler zweifelt. Die zweite Frage aber ist, wird es dann so? Also das ist für mich keine Frage, ob ich das aus dem Kopf hinkriege. Nur ob das Ergebnis dann richtig ist. Das ist vergleichsweise unsicher. Und ich habe mich jetzt entschlossen, das nicht zu machen. Weil ich möchte mich nicht so blamieren, wie sich ein Kollege von mir, als ich Student war in Darmstadt, eigentlich regelmäßig blamierte. Und das Schöne war, er war Theoretiker. Er kam dann in die erste Vorlesung und sagte, okay, Sie wissen, wir machen hier Theorie, Satz, Beweis. Die einfachen Beweise zeige ich Ihnen sowieso nicht, nur die komplizierteren, also wir werden einen Satz pro Doppelstunde machen. Und dann fing er ihn an und schrieb den Satz an die Tafel. Darunter schrieb er Beweis und fing an zu beweisen. Ich war jedes Mal in der Vorlesung. Er ist nicht einmal durchgekommen. Nicht einmal. Und ein bisschen unterschiedlich zwischen einer Stunde und, was weiß ich, kurz vor Schluss, stand er damit einmal vor der Tafel und sagte, da stimmt etwas nicht. Hat sie dann beschimpft, weil sie nicht aufgepasst haben, er ja den schweren Job hatte, und sagte, okay, aber Sie glauben mir, es geht. Und Punkt zwei, ich zeige es Ihnen das nächste Mal. Das nächste Mal hat er wieder seinen Skript da, stand ein neuer Satz, er fing wieder an, Satz, Beweis, aber einen neuen. Das ging die ganze Vorlesung so durch. Und ich fand es nicht ganz in Ordnung. Hab mich immer gefreut, dass er ein gutes Skript hatte und man das nachlesen konnte, es ging da um Fehlertheorie. In diese Gruppe möchte ich nicht abgleiten. Nur eins müssen Sie mir versprechen, für die Aufgabe brauchen Sie nicht die baryzentrischen Koordinaten. Aber Sie brauchen einen Algorithmus, der in den Folien direkt danach beschrieben ist. Und das ist der Scanline-Algorithmus. Und der ist explizit beschrieben auf den Folien. Also sagen Sie mir bitte nicht, das hatten wir in der Vorlesung ja noch gar nicht, und diskutieren Sie mit dem Daniel nicht darüber. Also so weit wären wir jetzt noch gekommen, aber ich hätte Ihnen den Scanline-Algorithmus, weil der nämlich aus 1001 also Details besteht. Das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Das sehen Sie in den Folien. Ja. Auch nicht mehr als die Grundidee vorgestellt. Und den Rest sollen Sie halt in der Übung machen. Und diese eine Folie Grundidee, ja, die müssen Sie jetzt, und das tut mir ernsthaft leid, durch Lesen erwerben. Aber ich stehe gerne zur Verfügung. Bis zur Senatssitzung hätte ich noch Zeit, noch Fragen zu beantworten. Und ich verspreche Ihnen, nächstes Mal bringe ich mein Netzteil mit, weil es ist immer dann, wenn ich nicht nur die Vorlesung mache, sondern vorher schon was rumgespielt habe, dann geht mir der Strom aus. Alle lachen und ich interpretiere mal, das heißt nicht, Sie haben alles verstanden, sondern eher, hoffentlich hält er jetzt bald das Maul.